Mit den ersten zwei werden wir uns beschäftigen, mit Fett und Zucker, mit Tabak, das überlassen wir der Regierung, vielleicht werden die noch was tun damit, aber es geht vor allem heute um Fett und Zucker.
Diese Schaumzellen propagieren eine lokale Inflammationsreaktion und jetzt sehen Sie hier die Aktivierung von verschiedenen Interleukinen und dieser Prozess, der auch geglatte Gefäßmuskel anziehen, führt letztendlich dazu, dass ein atherosklerotisches Plaque, das sich über Jahre stabil entwickelt, plötzlich auch instabil werden kann und zu einer Plaque-Ruptur führen kann. Und dann haben wir entweder einen Myokardinfarkt, einen Schlaganfall oder vielleicht auch eine akute Beinischämie. Und ich habe Ihnen hier zusammengefasst ein paar Studien, IWU-Studien, und jetzt sehen Sie etwas anderes, nämlich diese wunderbare Regressionskurve, nämlich die ist fast mit einem R-Quadrat von 0,95 ein hochsignifikant. Und hier sehen Sie eines, dass die Abnahme dieses Atheromvolumens gemessen in intervaskulären Ultraschallstudien dann passiert, wenn wir einen gewissen Threshold vom LDL-Cholesterin unterschreiten, nämlich wenn der unter 70 ist. Und deswegen begründen Sie ja unsere Richtlinie, die wir heute noch haben. Aber ist das richtig, endet es bei 70? Das ist die Frage. Wir glauben eher nicht. Zum Beispiel hier wurde diese fibröse Kappe gemessen und die Dicke des Plaque der fibrösen Kappe hat nach einem 13-monatigen Follow-up, nach einer Hochdosis-Statintherapie tatsächlich zugenommen. Was dafür spricht, dass wir diesen Inflammationsprozess in der Gefäßwand reduzieren können durch die Reduktion des LDL-Cholesterins und dass hier die Gefahr eines kardiovaskulären Events abnimmt.
Wenn Sie sich das anschauen, wo gibt es in Österreich genetisch determinierte Stoffwechselerkrankungen, dann sehen Sie, dass wir in Wien heute schon über 20 Homozygote entdeckt haben. In Kärnten sind es 2 und im Vorarlberg sind es 3 und alle anderen Bundesländer sind scheinbar nicht betroffen von dieser Erkrankung. Die Wahrheit ist natürlich, dass sie hier einfach nicht diagnostiziert werden. Wenn man an das genetische Screening herangeht, dann sehen Sie, dass die Holländer, aber auch die Norweger und die Isländer und die Schweizer extrem viel investieren für die Diagnostik, für die genetische Untersuchung, was in etwa 800 bis 1000 Euro kostet. Und wenn Sie herunterschauen, dann sehen Sie, da haben Sie ja Chile, Brasilien, Mexiko, aber Österreich taucht hier nicht auf, weil wir erst in den letzten Jahren hier genetische Testungen langsam aber sicher durchführen. Wenn wir an die Therapie herangehen, dann sehen Sie Triglyceride, haben wir nur ein bisschen Fibrate, Insulinresistenz, Lebensstil. Aber Sie sehen bei den cholesterinreichen Lipoproteinen, dass es doch hier eine ganze Menge an Medikamenten gibt, die wir heute einsetzen. Im Vergleich zu einer gesunden Bevölkerung besitzen heterozygote FH-Patienten ein hundertfach gesteigertes Risiko, an einer KHK zu versterben. Und das sind Daten, die schon sehr beeindruckend sind. Und im Vergleich zu behandelten Patienten, was bringt es, wenn ich einen Heterozygoten wirklich der konsequent therapiere, sehen Sie, dass sein Risiko im Vergleich zu unbehandelten um 90% gesenkt werden kann.
Wenn Sie das Ganze anders aufplotten und wenn wir uns fragen, welche Antidiabetika haben wir zur Verfügung, dann können wir sagen, wir haben das Metformin, das in diesen beiden Ästen wirkt, die Sulfonylharnstoffe hier, die Insuline hier, das verbleibende Glitazon, das Pioglitazon hier, die DPP-4-Hämmer hier, die GLP-1-Rezeptoragonisten hier und die SGLT2-Hämmer. Mein Thema sind heute nicht die oralen Antidiabetika, aber ich möchte Ihnen das trotzdem gern zeigen, denn wenn man sich jetzt nun fragt, welches von diesen Medikamenten ist denn nun das Beste? Dann ist die einzige Antwort, es gibt nicht das eine Beste, sondern es gibt nur jenes, das am besten für den individuellen Patienten ausgewählt ist. Und das ist die ärztliche Kunst, die über die Wissenschaft natürlich ein wenig hinausgeht. Aber die Frage an mich ist, brauchen wir noch Insulin? Und wenn ich Ihnen genau dieses Bild vom Anfang nochmals aufzeichnen darf und wenn Sie diese eine Linie nochmals genau anschauen, dann ist die Antwort ganz klar. In späteren Phasen, wenn im Körper das Insulin ausgeht, ist die Insulinsubstitution auch bei Menschen mit Typ-2-Diabetes die physiologische Therapie. Der Unterschied zu früher ist der, dass wir früher, als wir ein wenig anderes hatten, diese Insulinresistenz durchbrechen mussten durch mehr und mehr Insulin. Das müssen wir nicht mehr. Aber das ist die heutige Indikation für Insulin. der mittlere HbA1c vor Insulinstatus war am höchsten in Europa, in diesem Fall United Kingdom, Großbritannien, und am niedrigsten in China, interessanterweise. Und die mittlere Dauer der oralen Antidiabetika vor Insulin war in China kurz und in Italien lang. Das muss jetzt nicht so viel heißen noch, aber das, was am stärksten heißt, wir warten vielleicht ein bisschen lang, bevor wir die Therapie intensivieren. Warum? Vielleicht spielt die Angst vor Insulin eine gewisse Rolle. Das könnte uns treffen, dass wir zu großen Respekt haben. Das könnte die Patienten treffen. Ich darf ein paar Argumente nur nennen, die man so häufig von Betroffenen hört. Viele sagen, mit der Neueinstellung auf Insulin wechselt man von der leichten Diabetesform in die schwere Form, quasi in die letzte Form. Jetzt ist soweit das letzte Stadium. Das ist ja nichts, was man so gern hört. Die Insulintherapie wird vielleicht als persönliches Versagen gewertet, vor allem wenn wir vorher schimpfen, wenn wir sagen, wenn Sie sich nicht halten, wenn Sie nicht, dann werden Sie einmal Insulin spritzen müssen. Bitte machen Sie das nicht. Wie geht man damit um? Man könnte sagen, vielmehr soll jetzt mit Insulin wieder eine gute Einstellung erreicht werden. Und zum zweiten Punkt, Aufklärung, Schulung, von vornherein erklären, zum Beispiel die Kurve, die ich Ihnen vorher zeigen durfte, dass die Regression, der Rückgang der Insulinproduktion etwas ist, was jeden Menschen mit Typ-2-Diabetes auch trifft, allerdings mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, und so, dass wir nicht genau vorhersagen können, wann das passiert.
Das ist genauso, wenn ich Ihnen sage, ich baue in Ihr Auto erst dann einen Airbag ein, wenn Sie einen ersten Unfall gehabt haben. Ja, also ich verlange, dass der Patient eine potenziell lebensbedrohliche, aber zumindest unangenehme Nebenwirkung hat, bevor ich ihm ein modernes Insulin gebe. Und wir wissen, dass diese modernen Insuline, das wurde lange gezeigt, einen Vorteil haben. Sie wirken zwar nicht besser, aber sie wirken sicherer. Das heißt, sie haben damit weniger, vor allem nächtliche Hypoglykämien. Nun, es gibt zwei moderne Basalinsuline, und eines davon ist eben dieses Glargin 300, und das ist für mich, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, immer, das kann es ja nicht sein. Ja, wie soll denn das gehen? Da wird nicht ein neues Insulin entwickelt, wie ich Ihnen später zeigen werde, sondern was man hier gemacht hat, ist, man hat es einfach verdichtet. Man hat einfach in einem Milliliter nicht mehr 100, sondern 300 hineingepackt, ja, und dieses dreimal diese Formulierung mit der Dreifach Dosierung pro Milliliter, 300 Einheiten, hat bedingt, dass Sie hier sozusagen hier eine Reduktion der Oberfläche haben. Das heißt, das Ganze braucht länger, bis es vom subkutanen Depot dann langsam freigesetzt wird. Das heißt, die Pharmakokinetik, dann wenn es in der Zirkulation ist, ist die gleiche. Das ist das gleiche Molekül. Nun, diese Studien sind sehr ähnlich. Sie sehen hier, das IDEC heißt das hier, oder das IGLAR, also das in Wirklichkeit Tresiba versus Lantus, wenn wir hier schon die Firmennamen nennen. Gleiches Schema, Patienten, HbA1c meist über 7, Body Mass Index unter 40, Alter über 18, mit Background-Therapie je nach Studie. Und das ist hier eine Lawrence-Long-Studie, eine Extension-Studie. Und Sie sehen in Wirklichkeit, am Ende haben Sie keinen Unterschied, wenn Sie das HbA1c anschauen. Es ist ein sicheres Insulin, es ist genauso gut wie das Lantus hier in diesem Fall. Hier sehen Sie, ja, hier wird das also kurzfristig einmal geswitcht. Nach Armen zur MPH-Insulin, dann wird es wieder in der Extension sozusagen, und dann sehen Sie in der Extension sogar einen Unterschied. Das heißt, wenn Sie länger Insulinstudien machen, haben Sie möglicherweise eher noch Vorteile, die Sie hier sehen. Und das ist jetzt hier die bestätigten Hypoglykämien. Da sehen Sie schon eine Rate, die 17% niedriger ist, aber nicht signifikant. Wenn Sie aber in der Nacht schauen, dann haben Sie 42% weniger, und das ist signifikant. Das heißt, diese neuen langen Basalinsuline wirken nicht besser als das Glargin, das Lantus, aber sie haben weniger, vor allem nächtliche Hypoglykämie.